Der Predigtdienst für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium, Kapitel 9, von Vers 57 an. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach auch zu einem anderen: Folge du mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir auch nachfolgen, Herr. Vorher erlaube es mir aber, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus spricht zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Hier an dieser Begegnung mit diesen drei herausgestellten Menschen wird deutlich, dass es um einen ganz persönlichen Lebensentwurf für einen Menschen geht. Jeder von den einzelnen Beteiligten sucht eine Richtungsentscheidung und hier werden Grundlagen gelegt und entschieden, welche Hauptrichtung in Zukunft das persönliche Leben nehmen wird. Vordergründig entsteht vielleicht hier der Eindruck, dass Jesus den Fragestellern vor den Kopf stößt und ich will dir nachfolgen, wohin du auch immer gehst. Aber ich bin zu allem bereit, lass mich doch mit dir gehen. Und wenn man genauer hinsieht, stößt Jesus den Fragesteller nicht vor den Kopf, aber er gibt sich jetzt große Mühe, detailliert aufzuführen, worauf es einem Nachfolgekandidaten ankommt, worauf er sich einlässt, wenn er denn Jesus nachfolgt. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, erklärt er ihm. Und dann zeigt er auf, dass die Lebewesen in der Natur bei aller Unwägbarkeit doch ein geordnetes Zuhause haben. Es ist nicht luxuriös, aber es ist ausreichend. Und Jesus hat selbst diesen bescheidenen Komfort nicht zu bieten, mindestens nicht ständig. Selbst einen Schlafsack zum Übernachten hat er nicht, geschweige denn ein Kopfkissen. Mit dem Entschluss, Jesus bedingungslos nachzufolgen, erlangt er auch kein Statussymbol gegenüber anderen Menschen. Wie viele unterschiedliche Meinungen kursieren da selbst auch in unseren Gemeinden. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du nicht krank, dann hast du ein gutes Einkommen und ein gutes Ansehen in deinem Umfeld. Wenn du Jesus nachfolgst, bringst du bessere Noten aus der Schule nach Hause, dann geraten deine Kinder wohl, und deine Ehe verläuft bilderbuchmäßig. Es ist aber so, wer Jesus nachfolgt, bekommt keinerlei besondere Herausstellungsmerkmale. In all den Jahren meines Lebens habe ich so vieles Verschiedene gehört. Und dass aus einem Menschen etwas Besonderes macht, wenn man Jesus nachfolgt. Man fühlt sich dann plötzlich zu einem elitären Kreis, einem elitären Zirkel zugehörig. Und das ist menschlich, irdisch und zutiefst von fleischlicher Gesinnung, wenn man so sich selbst aufwertet, wenn man Jesus nachfolgt und dann zu einer bestimmten Entscheidung bereit ist. Ich bin glaubensgetauft, war zu meiner Jugendzeit das Schlagwort. Ich gehöre zu der charismatischen Gemeindeerneuerung. Ich bin evangelikal. Ich gehöre zu den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Ich zu den Promise-Keepers, zu den Männern, die Wort halten. Zurzeit ist aktuell, ich gehöre zu einer bibeltreuen Gemeinde. Das sind alles gute Bewegungen und die Glaubenstaufe ist die allerbeste Möglichkeit, seine Nachfolge Jesus nach vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen. Und vom Heiligen Geist bewegte Nachfolger und Evangelikale sind sehr gute Aufbrüche in unserer Zeit. Und was gibt es Besseres als Geschäftsleute, die durch den Heiligen Geist bewegt sind oder Männer, auf die man sich verlassen kann? Die Zugehörigkeit zu einer bibeltreuen Gemeinde ist lebenswichtig. Das alles sind aber keine Merkmale, die aus uns etwas Elitärem machen, die uns herausheben aus der Masse der anderen Christen, dazu beruft Jesus seine Nachfolger nicht. Wenn man Jesus nachfolgen will, verlässt man alles andere, um ihm nachzufolgen. Nicht, um nebenbei noch etwas für sich oder sein Image dabei herauszuschlagen. Er bekommt weder Orden noch Ehrenzeichen noch Sterne auf den Schulterklappen wie bei den Uniformierten. Junge Menschen müssen jetzt abwägen, nüchtern abwägen, worauf sie sich einlassen, bevor einer weiter euphorische Töne anschlägt, um Jesus nachzufolgen. Wir wissen nicht, wie die Unterhaltung hier in unserem Beispiel zu Ende gegangen ist, ob sich der Angesprochene oder der Jesus angesprochen hat, so still und leise verdrückt, nachdem er die Bedingungen gehört hat, oder ob er gesagt hat, genau aus dem Grunde folge ich dir nach. Das ist uns nicht überliefert. Eins wird aber ganz deutlich, diese Person Jesu hat eine enorme Ausstrahlung und Anziehungskraft. Da kann man sehr schnell euphorisch werden, doch die Lebenspraxis zeigt, dass solche emotionalen Höhenflüge auch sehr schnell ihr Ende haben. Wem es wirklich ernst ist mit der Nachfolge, den hindern die spartanischen Verhältnisse in der Nachfolge nicht. Paulus hat das mit seinem Leben in unterschiedlichen Situationen unter Beweis gestellt. Er war kein Asket, der aus bestimmten Überlegungen ein selbstgewähltes Lebensbild verwirklicht hat. Er hat durchaus Mängel gelitten und hat auch Zeiten des Überflusses gehabt. Seine Hauptintention war aber die Verbreitung des Evangeliums, nicht das äußerliche Irdische. Daran hat er sich ausgerichtet und alles andere dem untergeordnet, selbst wenn das im Einzelfall schwere Nachteile für ihn gebracht hat. Und schauen wir uns den zweiten Nachfolgekandidaten an. Der spricht Jesus selber an. Und den spricht Jesus selber an. Komm du mit mir und folge du mir nach. Das trifft ihn ganz spontan und unvermittelt. Mit solch einer Frage hatte er wohl nicht gerechnet. Moment mal, sagt er, ich muss erst mal überlegen, was mutest du mir dazu? Was muss ich vorher erledigen, und bevor ich mit dem gewohnten Leben aufhöre und diesem Jesus nachfolge? Was sage ich meiner Familie oder meinem Umfeld? Nach kurzer Besinnung gibt er ihm die Antwort. Ich möchte dir nachfolgen, doch erst, wenn ich vorher meinen Vater begraben habe. Und daran scheint ja nichts Verwerfliches zu sein. Und wenn man das überlegt, eine Beerdigung mit allem drum und dran, mit Feierlichkeiten, sind das ein paar Tage. Und das dürfte kein Problem sein, sollte man meinen. Die Antwort Jesu deutet aber in eine ganz andere Richtung. Wenn Jesus sagt, dass die Toten beerdigen sollen, dann wird deutlich, dass hier nicht eine anstehende Beerdigung gemeint ist, sondern dass der Vater noch lebt. Und dass er noch gar nicht verstorben ist und dass der Kandidat erstmal abwarten will, bis sein Vater verstorben ist und dann beerdigt. Und dann ist er frei, Jesus nachzufolgen. Er hat nicht das Rückgrat, seinem Vater zu sagen, ich folge jetzt Jesus nach und lasse alles hinter mir, um diesem Sohn Gottes nachzufolgen. Lass die Toten, die ihre Toten begraben, bedeutet eben nicht, dass eine Leiche die andere beerdigt. Das ginge ja auch gar nicht. Er weist aber darauf hin, dass die Menschen allesamt geistlich tot sind. Und nur Menschen in der Nachfolge Jesu sind zum wahren Leben durchgedrungen. Das ist hier deutlich anders als bei Petrus und Andreas oder Johannes und Jakobus. Die waren von jetzt auf gleich sofort bereit, Jesus nachzufolgen, mit allen Konsequenzen, mit allen Unwägbarkeiten und allen Überraschungen, die die Nachfolge mit sich brachte. Auch hier wissen wir aber nicht, wie die Antwort dieses Menschen war, den Jesus angesprochen hat, Jesus wollte ihn ja gerne mitnehmen, und wir wissen eben nicht, wie das ausgegangen ist. Bei diesem Zusammensein wird auch ein weiterer Sympathisant bereit, Jesus nachzufolgen. Doch er hat seine Vorbedingungen ähnlich wie bei dem, der seinen Vater noch beerdigen wollte vorher. Sein Ansinnen war verständlich und nachvollziehbar, aber er wollte eben doch nur kurz nach Hause und Abschied von seiner Familie nehmen und von seinem gewohnten Umfeld. Und daran ist ja eigentlich nicht so viel auszusetzen. Und stellen wir uns vor, ein Jugendlicher aus unserer Gemeinde würde von jetzt auf gleich irgendwie zu einer Bibelschule gehen, um so mehr von Jesus zu erlernen und auch die Nachfolge besser in den Griff zu kriegen und sich von Jesus prägen zu lassen. Ich denke, wir würden das recht unpassend finden, wenn er sich ohne Verabschiedung einfach aus dem Staub machen würde. Ich denke aber, dass diese Situation nicht vergleichbar ist mit der, die uns im Predigtext übermittelt ist. Jesus sieht die Reife, die Persönlichkeiten und gibt ihr Entscheidungshilfe, woran sie sich orientieren, wenn sie denn Jesus nachfolgen wollen. Wer seine Hand an den Pflug legt und nach hinten schaut, ist ungeeignet für das Reich Gottes. Das ist eine klare Ansage, doch auch hier haut Jesus ihm das nicht einfach um die Ohren und stößt ihn von sich, sondern er stellt ihn auch nicht bloß öffentlich bloß, sondern er möchte ihn gewinnen für diese entschiedene Nachfolge. Jesus bietet ihm seine Gemeinschaft an, doch dazu muss er sich von liebgewordenen Sachen und Kontakten trennen. Er ist innerlich noch unbeweglich und es zeichnet Jesus aus, dass er völlig mobil ist. Und das sieht man bei dem Bild von den Füchsen und Vögeln. Nur durch diese Mobilität kann man sich auf jede neue Situation einstellen und sich zurechtfinden, um dann auch das Rechte zu tun. Damit haben wir einen schönen Spannungsbogen, den Jesus hier aufgestellt hat, wie sich Jesus die Nachfolger vorstellt. Es wäre schön zwar zu wissen, wie sich diese drei Kandidaten endgültig entschieden haben, aber weiter hilft uns das nicht. Viel wichtiger ist, wie wir selber auf eine solche Begegnung mit unserem Messias Jesus Christus reagieren. Andere Menschen können uns durchaus beeinflussen, doch führen sie uns damit in die rückhaltlose Nachfolge? Jesus hat uns an anderer Stelle gezeigt, wie er sich das Leben eines Nachfolgers vorstellt. In dem Gleichnis von Lukas 6, Vers 46 an, zeigt er uns, wie total ernst er das meint. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern. Denn es war gut auf dem Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauern. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Ich habe da mal etwas vorbereitet, ein paar Skizzen, und ich bitte mal um die erste Skizze. Nee, das ist das, die Skizzen, nicht die Fotos. Ja, hier ist Sand, Meer, Felsen und zwei Häuser. Das ist ja das gewohnte Bild, was ich hier eben vorgelesen habe. Und wenn jetzt Sturm aufkommt, dann treibt das Wasser an den Sand und das unterspült das Haus und der Sturm kommt dazu und das Haus kippt um. Was nächste Bild? Ja, jetzt kommt Sturm auf und das Haus am Sand kippt um. Aber das habe ich so nicht vorgelesen, ne? Das andere Haus kippt auch um. Warum? Es hat eine statische Grundlage. Machst du mal das dritte Bild? Das Haus steht fest. Es nützt also nichts, wenn ein Haus auf dem Felsen steht. Wenn ein Sturm kommt, kippt das genauso um wie ein Haus auf Sand. Vielleicht bleibt es etwas länger stehen, weil das Wasser unten den Sand nicht wegspülen kann, weil da kein Sand ist. Aber umkippen tut es auch. Fest steht nur jenes Haus, was mit dem Felsen verankert ist. Es ist sozusagen ein Stück mit dem Felsen. Und da kann auch der stärkste Sturm nicht dran rütteln, oder rütteln schon, aber nicht umkippen. es widersteht dem schlimmsten Sturm. Und wie schlimm Sturm wirken kann, haben wir in den vergangenen Wochen ja sehr hautnah mitgekriegt. Es ist vieles passiert, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, mit Überschwemmungen, mit allem, was der Sturm uns so bieten kann, in entwurzelten Häusern, abgedeckten Häusern und mit umgekippten Häusern, vor allen Dingen da, wo auch vielleicht Leichtbau mehr also eine Rolle spielt. Also das ist jedenfalls der Kausus Knaxus. Ein Haus steht auf Felsen, nur dann fest, wenn es mit dem Felsen verbunden ist. Vielleicht haben wir das mit dem Bibeltext nicht so deutlich verstanden. Also da steht, der Bauherr grub auf dem Felsen. Also ich kann mit dem Spaten nicht in den Felsen reinstechen. Das geht nicht. Also ich kann nicht im Felsen rumgraben. Aber ich kann geeignetes Werkzeug nehmen und mit Hammer und Meißel Löcher machen und da Anker reinsetzen. Hier, heute macht man das natürlich mit elektrischen Maschinen oder mit mechanisch angetriebenen Maschinen, aber damals hat man sich die Mühe gemacht und hat die Löcher tief in den Felsen reingeschlagen, um etwas mit dem Felsen zu verbinden. Und so stellt sich Jesus die Nachfolge vor. Durch das Tun des Wortes Gottes ist man so mit dem Felsen verbunden, dass das Lebenshaus auf ewig fest bestehen bleibt. Also verzeiht mir das Bild zwischendurch, wo beide Häuser umgekippt sind. Aber ich wollte doch deutlich machen, dass das nicht alleine reicht. Also das eine Haus auf dem Felsen steht platt, kippt um. Aber so sieht es aus, wenn Sympathisanten Jesus nachfolgen. Sie sind begeistert von Jesus. Sie fühlen sich angezogen. Sie hören die tollen Predigten und die Stimmung ist gut und dennoch die Wunder, die da geschehen. Und dann fühlt man sich angezogen und möchte gerne ihm nachfolgen. Und dann sagt Jesus, Augenblick mal, das und das und das ist damit auch verbunden. Und wenn du mir nachfolgst und mein Wort hörst, musst du es auch tun. Sonst hast du keine Verbindung mit mir. Dann steht dein Lebensgebäude nicht fest. Als Maschinenbaukonstrukteur hatte ich in den 35 Jahren, die ich da tätig war bei meinem Arbeitgeber, sehr viele unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen, Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, die alle bei uns gefertigt wurden und auch in unserem Haus eingesetzt wurden, um die Produkte, die wir verkauft haben, auch damit herstellen zu können. Und so zum Ende meiner Laufbahn wurde das Ganze auch aufgedröselt. Und wir haben unsere Konstruktionsleistungen auch nach außerhalb angeboten. Und im Rahmen dieses Angebotes nach außen war ich einmal in Essen gewesen. Und da war ich bei einer Firma, die war Weltmarktführer in der Herstellung von Klebstoffen. Und zwar zwei Komponenten Klebstoffen. Und die wurden eingesetzt für im Bergbau oder im Tunnelbau bei Straßenbau. Man kann sich vorstellen, wenn jetzt ein Tunnel gebohrt wurde die ganze Technik, die dafür notwendig ist, Entlüftung, Licht und Alarmanlagen, Löschanlagen und oberhalb der Fahrbahn angebracht. Und das musste sicher hängen. Und da wurden tiefe Anker in das Gestein eingebohrt. Man kann sich als Heimwerker kaum vorstellen, dass da ein Loch in die Decke gebohrt wird und ein Dübel von 3 Meter Länge da reingeschoben und festgeklebt wird. Aber so war das, anders ging es ja auch nicht. Denn diese Dinge mussten sicher halten. Der Schwerlastverkehr, der Tag und Nacht durch die Tunnel fährt, erzeugt starke Vibrationen und Vibrationen sind tödlich. Also das muss auch bei Vibrationen sicher halten. Und so hat die Firma sich einen Namen mit ihren Klebstoffen gemacht und war Weltmarktführer geworden und sie konnten dadurch sicherstellen, dass der Verkehr unten auch gefahrlos durchlaufen konnte. Wir hatten ja unseren Sohn Christian in der Schweiz einige Jahre wohnen und wir sind da öfters mal hingefahren zu Besuch. Und an manchen Straßen war so eine verhältnismäßig steile Böschung aus Felsen. Und da waren genau solche Anker in den Felsen reingebohrt, um das Gestein festzuhalten, damit sich keine Steine lösen und auf die Fahrbahn rollen konnte. Also das ist also auch ein gutes Beispiel für das, was die Verankerung in Jesus betrifft. Wenn man so verankert ist, wie die Technik das möglich macht, dann sollte man erst recht in Jesus verankert sein. Jesus hat sich das so ausgedacht, wie man einen Halt in seinem Leben bekommt, wer sein Wort hört und tut. Das ist die konstruktive Maßnahme für dein Leben, um diesen sicheren Halt zu bekommen. Und durch die beiden Hausbauten wird ja der Unterschied aufgezeigt. Und es reicht nicht aus, sich in der Gegenwart Jesu wohlzufühlen, seinen Worten hingerissen zu lauschen und fasziniert zu sein von seinen Wundern. Wenn du diese Verankerung nicht durchführst, ist dein Lebensgebäude nicht dauerhaft standfest. Es mag vielleicht ein wenig länger stehen, als wenn es nur auf Sand stehen würde, weil das Wasser nicht unter den Felsen unterspülen kann. Doch wirklich dauerhaft sturmfest steht es da nicht. Und ein Bild aus der Praxis. Jetzt kannst du das erste Foto zeigen. Ich hatte eine fantastische Idee. Ich wollte gerne ein Gewächshaus haben mit Fußbodenheizung. Und zwar, damit auch im Winter, wenn kalt ist, auch so viel Wärme im Gewächshaus ist, dass die Pflanzen, die da sind, nicht nur nicht erfrieren, sondern auch noch weiter wachsen können. Und das hat sich für mich ermöglicht, als Martin Henning mir sein altes Gewächshaus geschenkt hat. Und dann konnte ich dann damit planen. Ich hatte das Gewächshaus aufgebaut und dann habe ich damit, dann musste ich mir andere Dinge noch, die auch Geld gekostet haben, nach und nach auch anschaffen. Das war ein Sonnenkollektor, der die Sonnenwärme in fühlbare Wärme umwandelt und in eine Flüssigkeit abgibt. Und dazu war ein Photovoltaikmodul, das aus dem Sonnenlicht elektrischen Strom macht. Und dieser elektrische Strom war wieder ausreichend, um eine Umwälzpumpe zu betreiben, die das warme Wasser, was im Sonnenkollektor erzeugt wurde, unter das Erdreich im Gewächshaus hinleitet. Und war so, wenn die Sonne geschienen hat, hatten die Pflanzen Licht und auch Wärme. Und das hat mich unheimlich fasziniert, das so zu denken, denn auch auszuführen. Und als ich das fertig hatte, musste ich ja die Technik auch irgendwo unterbringen. Die habe ich da in dem Häuschen, was man jetzt natürlich durch die Lichtverhältnisse hier nicht so klar erkennen kann, eingebaut. Es war ein Haus, ganz leichtes Fundament, sehr schmal, verhältnismäßig breit und sehr hoch. Und wenn da ein Sturm kam, dann war das gefährdet. Zudem war das neben dem Haus auch wie in so einer Art Windkanal. Und was mache ich in meiner Not? Ich habe erstmal Taue genommen und nach beiden Seiten abgespannt, damit das nicht so schnell umkippt. Aber bei dem Sturm, der da schon damals sichtbar war, der noch lange nicht so stark war wie jetzt in den vergangenen Wochen, war klar, das ist keine Dauerlösung. Und ich habe gesucht, gesucht, gesucht und ich bin fündig geworden. Ich habe eine Firma gefunden, die Erdanker herstellt. Das sind Rohre, 1 Meter lang, unten konisch und dann ist das so ein Gewinde drum. Und die habe ich an allen 4 Ecken an dem Haus eingeschraubt. War sehr mühselig, weil das nachträglich war. Ich hatte nicht die Freiheit, das so zu drehen, weil das Haus ja schon da stand. Und damit, das habe ich mit dem Fundament meines Hauses verbunden. Kannst du mal das zweite Bild zeigen? Hier ist eins von diesen Rohren. Das habe ich dann mit meinem Häuschen verbunden. Und kannst auch mal das dritte Bild zeigen, wo das aussieht, wie man sehen kann, wie das aussieht. So sahen die Bodenanker aus. Durch diese Verankerung, diese tiefe Verankerung im Boden, war selbst bei diesen starken Stürmen wie in den vergangenen Wochen, war nichts passiert. Es ist nicht locker geworden, nicht umgekippt und nichts, weil die tiefe Verankerung da war. Und so ist auch das Leben mit Jesus nicht anders zu denken, als wenn es so tief mit Jesus verbunden ist. Also, dass diese Verbindung mit Jesus geschieht dadurch, dass wir tun, was wir gehört haben. Es reicht nicht, nur irgendwie Sympathisant zu sein. Und egal aus welchem Antrieb wir zu Jesus gekommen sind, es kommt nicht wir können diesen Punkt nicht überspringen und sagen, ach ja, irgendwie fühle ich mich bei Jesus wohl und ach, das ist alles toll und so. Wenn wir zu Jesus zugehören wollen und dass unser Lebensgebäude auf einem festen Grund haben möchten, müssen wir tun, was Jesus sagt. Und er sagte es damals genauso wie heute: Wer mein Wort hört und tut, der hat sein Haus auf Felsen gebaut und hat es mit dem Felsen verankert. Wenn du zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen bist, was hindert dich, auch auf diesen Glauben hin getauft zu werden? Und wenn du schon vor langer Zeit auf deinen Glauben hin getauft worden bist, was hindert dich, konsequent in Jesu Fußstapfen zu gehen? Und wenn du entdeckt hast, dass du vom rechten Weg abgewichen bist, was hindert dich, umzukehren und Buße zu tun? Und wenn du entdeckst, dass eines deiner Geschwister vom Weg abgewichen ist und sich verirrt oder festgerannt hat, was hindert dich daran, ihm geduldig und mit Sanftmut nachzugehen und ihn aus den Dornen zu lösen, die ihn festhalten? Vorhaltung und Kritik helfen ihm da nicht heraus. Paulus ermuntert seinen Mitarbeiter Timotheus mit einigen Worten, die an Dramatik nicht zu überbieten sind. Er zeigt seinem Freund und Mitarbeiter auf, welche Sturmqualität auf das Leben eines Menschen kommen kann und wie notwendig es da ist, in diesem Felsen verankert zu sein. Ich lese aus 2. Timotheus. Vers 11-17. Du aber bleibe bei meiner Lehre und mit deinem ganzen Lebenswandel und mit dem Vorsatz, den du getroffen hast. Mein Glauben und meine Langmut und meine Liebe und mein Ausharren hast du festgestellt. Meine Verfolgung hast du miterlebt. Mein Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind, diese Verfolgung ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du die Schriften von Kind auf kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Alle Schrift von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre und zur Überführung und zur Rechtweisung, zur Unterweisung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also das ist das kleine Geheimnis, was unter uns sicherlich jetzt auch weiter verkündigt werden soll. Wer das Wort Jesu hört und auch tut, dessen Haus ist auf Felsen gegründet und fest verankert. Wir erinnern uns an die Skizzen, die wir zu Eingang gesehen haben. Jesus is coming, how to be saved. Durch was bist du gesichert? Durch die Verbindung, durch die Verankerung in dem Felsen, der Jesus Christus ist. Das ist der Grund, der wirklich hält, in allen leichten und auch in schweren Situationen. Amen.